Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahns.
Mit Leuten treffen oder lieber nicht mit Leuten treffen, das ist die Gewissensfrage in diesem Herbst. Und egal, ob wir jetzt geimpft oder genesen sind, viele von uns machen einen Schnelltest, um sicher zu sein. Aber wie zuverlässig sind diese Tests eigentlich, die jetzt auf dem Markt sind, das bespreche ich mit dem Virologen Professor Schmidt-Schanasit.
Und da hat man eben herausgefunden, dass ein geringer Teil von Schnelltests nur eine sehr, sehr hohe Sensitivität besitzt.
Wir schauen heute auch aufs Personal in der neuen Regierung, denn bei der FDP scheint das schon klar zu sein, welche Posten an wen gehen. Bei der SPD und bei den Grünen ist das nicht so. Warum? Das erklärt uns die Politikwissenschaftlerin Julia Schwanholz.
Ja, das, was wir da heute erlebt haben, sind innerparteiliche Macht- und Flügelkämpfe. Während die Ampel sich ja gestern geschlossen und einig präsentiert hat und man voll des Lobes über Parteigrenzen hinweg füreinander war, sieht das innerhalb der Parteien teilweise ganz anders aus.
Und ein Rentner findet eine Tüte voll Geld und Schmuck in einer Hecke. Was er dann damit macht und was das über unser Verhalten mit Fundsachen aussagt, hört ihr heute bei uns. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
2G Plus, ja, das ist jetzt für einige die Lösung. Wenn man Freunde oder Familie trifft, dann wird mal schnell der Schnelltest gemacht. Und auf dem Markt sind so einige. Aber welche Tests sind zuverlässig? Das habe ich Professor Jonas Schmidt-Schanasit von der Universität Hamburg gefragt. Was wissen wir denn inzwischen aus Studien? Wie zuverlässig sind die Schnelltests?
Es ist jetzt eine aktuelle Studie erschienen, wo die Schnelltests, ein Teil der Schnelltests, muss man sagen, mal unabhängig verglichen wurden. Das ist nämlich ganz wichtig, weil wenn man auf die Packungsbeilage schaut oder auf die Verpackung, das sind die Herstellerangaben und denen kann man eben nicht immer vertrauen. Und in dem Fall hat das die Charité mit dem Paul-Ehrlich-Institut und auch dem Tropen-Institut in Hamburg zusammen gemacht. Und da hat man eben herausgefunden, dass ein geringer Teil von Schnelltests nur eine sehr, sehr hohe Sensitivität besitzt, also sogar Infektionen nachweisen kann oder eine Viruslast nachweisen kann, die nicht unmittelbar auch mit einer Übertragbarkeit, also einhergeht, einer hohen Infektiosität. Also diese Schnellteste gibt es unter diesen 122. Ein Großteil der getesteten Schnellteste, also 96, sage ich mal, erfüllen ein Kriterium, dass man hochinfektiöse Menschen damit auch detektieren kann. Mhm. Aber auch ein geringer Anteil ist komplett durchgefallen. Also die haben selbst diese hochinfektiösen Patienten nicht positiv getestet.
Gehen wir noch mal ein bisschen ins Detail. Macht es denn einen Unterschied, ob ich Symptome habe oder noch keine?
Ja, das macht Unterschiede. Im Regelfall ist es so, wenn ich gerade erkrankt bin, also der erste Krankheitstag, der zweite Krankheitstag, dann habe ich auch eine entsprechend hohe Last im Nasenrachenraum und die sollte sich auch eben in diesen sehr guten Schnelltesten, wenn ich die gut durchführe, auch als positives Ergebnis niederschlagen. Problematisch kann es eben in der Phase davor sein, in der sogenannten präsymptomatischen Phase. Da kann es sein, dass einige gute Schnellteste bereits anschlagen, das auch erfassen, wenn ich sie richtig durchführe, immer mit dieser Einschränkung. Mhm. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe Schnelltests, die da noch nicht anschlagen. Das muss man da eben berücksichtigen. Und das wird ja die häufigste Situation sein, weil natürlich, wenn man krank ist, sollte man auch solche Treffen eben absagen.
Absolut. Jetzt habe ich von einem Freund gehört, dass er einen Schnelltest gemacht hat und eben Corona-positiv war und die zweite Linie sich wohl verändert hat, die dazu kam. Nämlich am Anfang, als er wohl hochinfektiös war, war die deutlich knallig rot und gegen Ende, wo die Viruslast nicht mehr so hoch war, ist sie dann ein bisschen, ja, sagen wir mal, pinker geworden oder nicht so rot. Ist das normal?
Das ist genau so. Das heißt, wenn wir nur eine ganz geringe Menge an Viren haben oder ein Virusantigen korrekterweise, dann ist diese Bande nicht so intensiv und man braucht auch ein bisschen Übung, gerade so bei ganz, ganz schwachen Banden. Die sind dann aber schon, es ist schon ein positives Signal. Da braucht man aber eben Übung. Die Menschen im Labor, die das jeden Tag machen, die sehen das. Aber wenn man eben ungeübt ist, das vielleicht nur einmal im Monat macht, dann kann das Probleme verursachen. Also das korreliert in den meisten Fällen, ich will das auch nicht verallgemeinern, aber wenn man eben sehr, sehr viel Virusantigen im Nasenrachenraum hat, dann sollte das eine schöne, starke Linie in diesem Schnelltest eben auch erbringen.
Funktionieren denn die Selbsttests bei Geimpften schlechter als bei ungeimpften Menschen?
Ja, das ist eine schwierige Frage, die man so ganz pauschal nicht beantworten kann. Ich will Ihnen auch erklären, warum. Wir sind ja alle ganz unterschiedlich geimpft, zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und genau so verhält es sich auch. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Johnson & Johnson geimpft wurde vor 10 Monaten ist das was ganz anderes, als wenn ich vor einem Monat mit Moderna geimpft wurde, vollständig. Ja? Und vor dem Hintergrund müssen wir das einschätzen. Das heißt, das individuelle Risiko für eine Durchbruchsinfektion und auch für höhere Viruslasten ist natürlich ein anderes bei Johnson & Johnson vor 10 Monaten als bei BioNTech oder Moderna vor einem Monat. Im Regelfall wird es schon so sein, dass Ungeimpfte deutlich höhere Viruslasten haben. Das sehen wir auch in den PCR-Testen, nicht immer. Aber die Viruslasten, die wir bei Geimpften sehen, die reichen auch aus, damit die besten Schnellteste, die in dieser wissenschaftlichen Veröffentlichung auch untersucht wurden, dass die auch erfassen. Also pauschal zu sagen, Geimpfte könnte man in den Schnelltesten nicht erfassen, auch in den Selbsttesten, das ist so nicht richtig. Mhm. Also was richtig ist, dass natürlich diese Selbstteste schlechter sind in der Empfindlichkeit als die PCR-Teste. Das ist, glaube ich, jedem klar. Aber sie sind trotzdem ein wichtiges Hilfsmittel.
Wie engmaschig sollte man sich denn überwachen? Reicht es eigentlich, vor einem Treffen am Wochenende einmal diesen Schnelltest zu machen und nächste Woche, weiß ich nicht, wenn ich ins Kino gehe, dann vielleicht nochmal?
Das kommt natürlich auf die Situation an. Aber wenn ich so einen Schnelltest regelmäßig wiederhole, zum Beispiel 3-mal die Woche, dann habe ich eine viel höhere Sicherheit, als wenn ich den einmal für ein bestimmtes Event nur durchführe. Und das könnte insbesondere eine Rolle spielen, wenn ich eben zum Beispiel Oma und Opa treffe. Dann würde ich zum Beispiel schon mal einen Tag vorher einen Schnelltest oder 2-mal einen Schnelltest durchführen, weil man muss sich darüber auch im Klaren sein, dass ein negatives Ergebnis, da habe ich nicht 12 Stunden Sicherheit, sondern das ist ein relativ kurzer Zeitraum, 2-3 Stunden mehr würde ich da erstmal jetzt auch nicht sagen. Insofern macht es durchaus Sinn, diesen Schnelltest auch, wenn dieses Treffen stattfindet, durchaus auch mal zu wiederholen. Ein wiederholter Schnelltest, ein sogenannter sequenzieller Schnelltest, bringt eine wirklich deutliche zusätzliche Sicherheit.
Die Einschätzung des Virologen Professor Jonas Schmidt-Schanasit von der Universität Hamburg. Ich bedanke mich fürs Gespräch.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer macht was in der neuen Bundesregierung? Das ist die Frage. Gestern wurden die 171 Seiten Koalitionsvertrag vorgestellt. Und die FDP hat schon mal laut die Ministerposten vergeben. Christian Lindner soll Finanzminister werden. Volker Wissing, Minister für Verkehr und Digitales. Marco Buschmann, Justizminister. Und Bettina Stark-Watzinger, Bildungsministerin. Das alles versehen mit einem vorsichtigen Soll. Die Grünen, die wollten heute eigentlich beikommen und das alles ernennen auf dem Bund-Länder-Forum. Aber da kam dann erstmal nichts. Wir sprechen drüber mit der Politikwissenschaftlerin Julia Schwanholz von der Uni Duisburg-Essen. Schönen guten Abend, Frau Schwanholz.
Schönen guten Abend.
Was war da heute los bei den Grünen?
Ja, das, was wir da heute erlebt haben, sind innerparteiliche Macht- und Flügelkämpfe. Während die Ampel sich ja gestern geschlossen und einig präsentiert hat und man, ja, man kann sagen, voll des Lobes über Parteigrenzen hinweg füreinander war, sieht das innerhalb der Parteien teilweise ganz anders aus. Und das ist unter anderem so, weil es etwa jetzt bei den Grünen weniger Posten und zu viele Personen zu verteilen gibt. Die FDP hat das anders, man kann sagen, sehr vorbildlich gemacht, nämlich frühzeitig und geräuschlos entschieden und dann anschließend verkündet.
Es wabern Gerüchte rum in den Medien. Anton Hofreiter von den Grünen soll keinen Ministerposten kriegen. Katrin Göring-Eckardt auch wohl leer ausgehen. Dahingegen ist Cem Özdemir wohl wieder mit dabei. Also das sind richtig heftige Flügelkämpfe oder ist das Flügelkampf light bei den Grünen?
Naja, personell zeigt sich hier ein wenig das Aufbrechen eines alten Streits zwischen den sogenannten Fundis und den Realos innerhalb der Grünen. Die Achse Hofreiter-Özdemir veranschaulicht das. Hofreiter vom linken Flügel, Özdemir ein Realo. Die Frage nach Frau Göring-Eckardt könnte dabei von den Fundis als ein Nebenkriegsschauplatz aufgemacht worden sein. Es geht hier vor allem um Proporz. Was sich insgesamt ablesen lässt, ist, dass diese Partei intern eben nicht geschlossen ist, wie wir es zum Beispiel bei der Proklamation von Annalena Baerbock als Bundeskanzlerkandidatin erlebt haben, sondern durchaus gespalten und entlang alter in diesen Tagen wieder aufbrechender Konfliktlinien eben doch nicht so ganz einig auftritt.
Auch die SPD hat noch nicht bekannt gegeben, wer die Ministerien besetzen soll, besonders im Fokus da der Posten im Gesundheitsministerium. Wenn man an die SPD jetzt denkt, klar, in dieser Pandemie, dann fällt einem schnell der Name Karl Lauterbach ein, Gesundheitsexperte. Man liest aber da vermehrt, dass Lauterbach es eher schwer haben dürfte. Warum ist das so?
Naja, Karl Lauterbach hat sich in der Öffentlichkeit bekannt gemacht, indem er in der Pandemie vor allem durch Talkshows getingelt ist. Er hat als Mediziner sicherlich auch ein profundes Fachwissen in dieser Sache vorzuweisen. Politisch ist es hingegen fraglich, ob er ein Teamplayer in der Ampelkoalition sein kann. Also ob er auch mal zurückstecken kann im Sinne der Sache. Das wird mehr als wichtig werden bei diesem Dreierbündnis. Und ein Kanzler Scholz will und kann da natürlich keine Unruhe gebrauchen und dürfte jedes Risiko auch personell minimieren.
Wie ist denn die Vergabe generell geregelt bei den Parteien? Ist das so eine Art Auszeichnung? So Person A, du darfst den Ministerposten übernehmen, oder geht es da auch um Expertise?
Na, Expertise und Disziplin sind sicherlich Schlüsselqualifikationen für MinisterInnen. Aus Parteisicht kommt hinzu, was die Parteispitze will. Natürlich Proporz, das heißt das Verhältnis Mann-Frau und auch die Stärke der Landesgruppen, also regionaler Proporz, plus schließlich die Beachtung der Flügel innerhalb der Partei. Und das ist ja auch das, was wir gerade bei den Grünen erleben, eben das Verhältnis von Realos zu Fundis.
Und dieses Verhältnis von Mann-Frau, das war ja ein Thema bei Olaf Scholz während der Wahlkampf. Kampagne hatte gesagt, wir machen das schön pari. Er möchte gucken, dass das pari ist im Kabinett. Was ist davon übrig geblieben jetzt?
Ja, Olaf Scholz muss sich an dieser Aussage sicherlich messen lassen. Bei der Besetzung mindestens seiner SPD-Ressorts spielt diese Frage eine ganz zentrale Rolle. Bei den Grünen sowieso und schon immer und bei der FDP etwas weniger. Wir können es sehen, 4 Posten waren dazu vergeben, 3 Männer, eine Frau, wie man es wohl von der FDP eben auch erwarten konnte.
Die Aufstellung der neuen Regierung, sie passiert in Echtzeit und wir beobachten das. Die FDP hat als Erste gesagt, wer was übernehmen soll in den Ministerien. SPD und Grüne brauchen noch was länger. Einordnung waren das von der Politikwissenschaftlerin Julia Schwanholz. Ganz lieben Dank fürs Gespräch.
Ich danke. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, was für eine Geschichte. Ein Rentner hatte bei der Gartenarbeit eine Tüte voll mit wertvollen Dingen gefunden. Geld und Schmuck drin, passiert in Hanau, Hessen. Und ehrlich wie er ist, hat er seinen Fund nicht einfach eingesteckt, sondern gemeldet. Wir haben uns die Geschichte genauer angeschaut und uns gefragt, naja, wie sieht's denn da eigentlich aus bei uns? Also wenn man nicht so ehrlich ist zum Beispiel, gibt's hohe Strafen? Und wie sieht's mit dem Finderlohn aus? Auch das steht ja in Deutschland wohl im Gesetz drin. Eckhard Knigge aus unserem Team mit den ganzen Einzelheiten dazu. Lass uns bei diesem Fall bleiben. Der Mann hat eine enorme Summe gefunden, die Polizei ermittelt. Weiß man schon, was dahinter stecken könnte?
Nee, die Polizei Offenbach, die hat noch nichts herausfinden können. Genau deshalb haben die diesen Fall überhaupt erst öffentlich gemacht. Der Fund, der ist schon 3 Wochen her, hat mir Pressesprecher Rudi Neu heute gesagt.
Also ich bin jetzt 40 Jahre in dem Beruf drin. Sowas habe ich noch nie erlebt. Es kommt schon mal vor, dass Beute irgendwo gefunden wird, aus einem Einbruch oder aus einem Raub, was in irgendeinem, wir nennen das einen Bunker, abgelegt wurde, also in einem Versteck. Aber dass jemand seinen Garten aufräumt und findet, Schmuck und Geld in so einem Wert, das kenne ich selbst nicht.
In der Tüte, da waren um die 100.000 Euro in bar drin und dann auch noch Schmuck im Wert von ungefähr 20.000 Euro. Die Polizei, die hat jetzt Fotos von diesem Schmuck veröffentlicht. Da sind zum Beispiel Ringe drauf mit so ziemlich vielen Steinen besetzt. Und einige sehen auch eher so aus wie Verlobungsringe. Ein Amulett ist da dabei. Es soll jede Menge Uhren geben. Die Polizei, die vermutet, der Schmuck, der könnte in den 50ern oder 60ern in den USA hergestellt worden sein. Und sie hoffen jetzt einfach mit diesen Fotos auf hilfreiche Hinweise, denn bisher war noch nichts dabei.
Aber ich meine, der Mann, der das alles in seiner Hecke gefunden hat, der musste das ja auch melden, weil so ist es ja bei uns in Deutschland geregelt. Wie teuer wäre es geworden, wenn er es nicht gemacht hätte und man ihn erwischt hätte?
Ja, genau, richtig. Der musste zur Polizei gehen oder eben zum Fundbüro und diese Sache melden. Ansonsten wäre das Fundunterschlagung gewesen, so heißt das. Das ist zwar ein Vergehen und kein Verbrechen, aber trotzdem hätte es eine Strafe geben können. Wäre der Mann erwischt worden natürlich. Unterschlagung ist im Strafgesetzbuch geregelt und dort ist festgehalten eine Geldstrafe oder sogar Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren. Da gibt es nur eine kleine winzige Ausnahme. Alles im Wert von bis zu 10 Euro gibt keine Strafe, wenn man das behält und es nicht meldet. Hier in diesem Fall, da ist es aber ja so, ne, diese Tüte, die hat wahrscheinlich schon sehr lange in seinem Garten herumgelegen und jetzt, da weiß er ja auch, dass die Polizei eben keine Ahnung hat, wo das alles herkommt. Also es hätte sogar gut sein können, dass das niemals aufgefallen wäre, wenn er es einfach behalten hätte.
Weiß er natürlich vorher nicht. Was hat der Mann denn jetzt eigentlich von seiner Ehrlichkeit? Also könnte rein theoretisch er denn der rechtmäßige Besitzer von dem werden, was er jetzt gefunden hat?
Ja, das könnte sogar passieren. Da gilt so die gleiche Frist wie bei anderen Fundsachen. Wenn sich in einem halben Jahr niemand gemeldet hat, dem der Schmuck und dieses Geld gehören, dann geht's an den Rentner. Sowas macht die Polizei natürlich dann auch geschickt, wenn die sowas veröffentlichen. Die haben nur ein paar Infos rausgegeben, damit sich niemand jetzt dieses Zeug einfach unter den Nagel reißen kann. Und sie haben auch absichtlich keine Bilder von dem Geld veröffentlicht.
Der rechtmäßige Besitzer wird uns sagen können, das waren solche Scheine oder die Scheine oder wo waren sie genau drin. Also so präzise haben wir es dann aus gutem Grund nicht beschrieben.
Sollte das Ganze an den Rentner gehen in einem halben Jahr, dann kann er den Fund aber auch ausschlagen und dann geht das alles an die Gemeinde, in der der Fund gemacht wurde.
Wie sieht es mit dem Finderlohn aus, wenn sich jetzt jemand meldet? Also was steht dem Rentner dann zu?
Das ist bei uns sogar auch festgelegt im bürgerlichen Gesetzbuch und da steht drin, von einem Wert bis zu 500 Euro, da bekommt dann der Finder oder die Finderin 5%. Also es wären dann erstmal 25 Euro zum Beispiel, wenn es Bargeld ist. Ist der Wert höher dieser Fundsache, dann ist bei den ersten 500 Euro gleich, also da bekommt man dann auch erstmal diese 5%. Und bei allem drüber bekommt der Finder oder die Finderin nochmal 3% vom Wert. Der Rentner hier, der bekäme also nach meiner Rechnung einen Finderlohn von 3.610 Euro.
Top.
Und er könnte sogar vor Gericht ziehen, wenn er ihm verweigert würde. Mhm. Und es ist in Deutschland ganz absurd, sogar bei Tieren so, dass es einen Finderlohn gibt. 3% vom Wert des Tieres, so steht das auch in diesem Gesetz.
Ja.
Vor ein paar Wochen, da hat es mal ein bisschen einen anderen Fall gegeben, nicht in Deutschland, in Liberia. Da hat ein Mann umgerechnet 50.000 Dollar gefunden und gemeldet und der ist dort zum Nationalhelden gekürt worden. Er hat ein Bildungsstipendium bekommen, zwei Motorräder und eine Geldprämie. Der Rentner aus Hanau, der hat, soweit ich weiß, jetzt bisher noch nichts bekommen, außer eben, dass er nicht bestraft worden ist.
Und dass wir 4 Minuten über ihn gesprochen haben. Hey, Fame.
Oh ja.
Und ich bleib hängen bei diesen 3% Finderlohn vom Wert des Tieres. Heißt, wenn ich jetzt eine Katze finde, kann ja mal sein, die verloren ist, dann gehört, also dann kriege ich 3% von dem, was die Katze. Das wäre ein Thema, das könnten wir uns vielleicht mal morgen anschauen. Ilka Knieke, danke für die Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist das schlimmste Unglück seit Jahren auf dem Ärmelkanal. 27 Menschen sind dort ertrunken. Sie wollten mit einem Boot nach Großbritannien kommen.
Die Hauptverantwortlichen dieses unwürdigen Dramas sind die Schlepper. Es sind Kriminelle, die für ein paar tausend Euro Menschenhandel organisieren, Personen aus Afghanistan, dem Irak, Afrika oder Asien nach Frankreich bringen, um sie dann über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu schaffen. Sie müssen wir bekämpfen.
Das sagt Frankreichs Innenminister Gérard Darmanin. Über 25.000 Menschen sind dieses Jahr schon illegal über den Ärmelkanal nach Großbritannien gekommen. Und wir schauen uns das genauer an mit Christiane Kess, unserer Korrespondentin in Paris. Christiane, was weiß man denn über das jüngste Unglück mit den 27 Toten?
Man konnte nachvollziehen, dass dieses Boot gestern Morgen von Dünkirchen aus gestartet ist und dann auf halbem Weg zwischen Frankreich und Großbritannien, also wirklich in der Mitte im Ärmelkanal, sich dieses tödliche Unglück ereignet hat. Es ist im Moment noch etwas unsicher mit den Angaben zu den Ertrunkenen. Du hast es schon genannt, die letzte Meldung war 27 Menschen, davon 17 Männer, 2 von ihnen sind erst im Krankenhaus gestorben. 7 Frauen sind unter den Toten und 3 junge Leute, heißt es hier, deren genaues Alter nicht bekannt ist. Es waren 2 Männer an Bord, offenbar aus dem Irak und Somalia, die jetzt im Krankenhaus sind und die demnächst angehört werden sollen. Das heißt, wir bekommen eventuell in den kommenden Stunden oder Tagen auch noch mehr Hintergründe über dieses Unglück. Klar ist aber, die Menschen sind in einem völlig überfüllten Schlauchboot gesessen, das gar nicht geeignet war für die Überfahrt nach Großbritannien.
Warum gehen Menschen dieses hohe Risiko der Überfahrt ein?
Ja, ich denke, es ist die pure Verzweiflung oder die Perspektivlosigkeit. Das sind ja auch die Geschichten, die die Migranten hier erzählen, wenn sie ihr Land verlassen, wo sie keine Zukunft mehr gesehen haben. Wenn das Ziel Großbritannien ist, dann meistens deshalb, weil dort schon Familie ist. Ich habe mich auch gefragt, warum bleiben sie nicht in Frankreich? Warum treten sie diese gefährliche Überfahrt nach Großbritannien an? Es ist natürlich zum einen Teil so, dass viele nicht in Frankreich bleiben können, weil sie kein Asyl bekommen würden. Und man muss auch bedenken, dass diese Menschen schon eine sehr lange Reise mit etlichen Gefahren hinter sich gebracht haben. Und dann ist es offenbar so, wenn man das Ziel Großbritannien dann so vor Augen hat, dass man sich denkt, den Rest, den schaffen wir auch noch. Und dann geht man auf diese gefährliche Reise. Organisationen hier, die humanitäre Hilfe für Migranten in Frankreich leisten, die haben auch gesagt, wenn wir die Menschen hindern würden, auf die Boote zu gehen, dann würden sie schwimmen. Also ich finde, das zeigt ganz gut diesen massiven Druck, der da dahinter steht.
Und stattdessen diskutiert man dann nur drüber und handelt weniger oder was resultiert daraus?
Ja, also man versucht hier jetzt schon aktiv zu werden. Noch in der Nacht haben zum Beispiel Macron und der britische Premierminister Johnson miteinander gesprochen und vereinbart, stärker gegen die Schleppernetzwerke vorzugehen. Das ist jetzt wirklich der Fokus. Das hat man auch gerade ganz gut gehört in dem O-Ton von Innenminister Gérard Darmanin. London schlägt Paris auch gemeinsame Patrouillen vor. Außerdem lädt Frankreich die für Migration zuständigen Minister aus Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Großbritannien sowie Vertreter der EU-Kommission zu einem Treffen am Sonntag nach Calais ein. Es gibt zwischen Frankreich und Großbritannien schon ein Abkommen, das Abkommen von Touquet, das im Grunde vorsieht, dass Frankreich die Grenze nach Großbritannien schützen soll und dafür von London Geld bekommt für den Grenzschutz und für Ausrüstung. Aber auch hier gibt es immer wieder Konflikte. Zuletzt wollte London schon vereinbartes Geld nicht ausbezahlen. Mit der Begründung, auf der französischen Seite werden Boote von Migranten zu wenig zurückgehalten. Also der Konflikt ist meines Erachtens noch lange nicht gelöst. Das wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen.
Kann man nur hoffen, dass man Lösungen findet und vor allem Schutz und Hilfe für die Menschen. Christiane Kess, unsere Korrespondentin mit den Einzelheiten dazu aus Paris.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die 10 schönsten Tore der letzten Saison, die Top 5 Wintereintöpfe oder die 3 besten Hallenbäder der Stadt. Wir lieben Rankings, so ist es nun mal, weil sie eben die Welt für uns offenbar ein bisschen einfacher machen. Aber Forschende aus Südkorea sagen jetzt, womöglich zu einfach, Rankings verzerren nämlich die Realität, weil sich alles immer auf Platz 1 konzentriert und dabei alles andere unter den Tisch fällt. Das haben wir heute in den Wissensnachrichten gehört und Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt wollte es ein bisschen genauer wissen und ist dabei auf das hier gestoßen.
Welche sind die 10 beliebtesten Studiengänge? Gleich geht's los.
Das Internet ist voll mit Listen und Rankings. Vom besten Hefeteig über Handyvergleiche oder wie eben gehört, zukunftsweisende Entscheidungen wie die Wahl des Studienplatzes. Warum stehen wir da so drauf? Die Antwort ist einfach. In einer komplexer werdenden Welt, wo so vieles schon kompliziert genug ist, da ist ein klares Ranking, eine schöne durchnummerierte Liste, sehr befriedigend. Das gibt uns Halt und Orientierung. Jetzt muss ich leider nur Spielverderber sein. So einfach ist es halt leider nicht. Das sagt Kultursoziologe Dr. Oliver Berli von der Uni Köln.
Die meisten dieser Instrumente sind mittlerweile so komplex, dass wir als normale Userinnen gar nicht mehr einschätzen können, wie kommt die überhaupt zustande oder was für Kriterien für die Bewertung angelegt werden, wie die Kriterien gewichtet werden. Diese Orientierung ist natürlich auch nur eine scheinbare.
Also wichtig schon mal Quellencheck. Je nachdem, wie ernst das Thema ist. Das ist bei einem Job- oder Uni-Ranking natürlich deutlich wichtiger als bei hier.
Was geht YouTube? Wie ich bereits in meiner Instagram-Story erwähnt habe, geht es heute darum, was für mich die 5 besten Düfte unter 10 Euro für den Mann sind, der auch beim weiblichen Geschlecht ganz gut ankommt, meiner Meinung nach.
Viele dieser Listen sind sehr subjektiv. Das ist ja auch okay, wobei der Typ von eben wahrscheinlich größere Probleme beim weiblichen Geschlecht hat als nur Duft unter 10 Euro. Naja. Doch auch wenn die Quelle seriös ist, nehmen wir mal ein Hochschulranking von einem angesehenen Institut. Klar kann man da super sehen, die eine Uni liegt auf Platz 1, die andere auf Platz 2 und noch eine auf Platz 30. Die Schwäche allerdings ist, man kann auf den ersten Blick nie erkennen, wie viel zwischen Platz 1 und 2 oder zwischen 1 und 30 liegt, sagt Oliver Berli. Das ist ein Problem von Rankings.
Dass ein Unterschied zwischen den Plätzen suggeriert wird, der vielleicht so groß in den Platzierungen gar nicht ist. Wenn ich mir jetzt Restaurantempfehlungen anschaue, die 10 besten Pizzerien, was auch immer, die Unterschiede sind vielleicht marginal, werden aber in der besten Liste scheinbar größer von uns wahrgenommen, als sie in Wirklichkeit sind.
Das haben die Forschenden aus Südkorea ja jetzt bestätigt. Rankings helfen in erster Linie den Spitzenreitern. Der Platz 1 sticht heraus. Da wollen wir studieren, da wollen wir essen gehen. Diesen Duft unter 10 Euro wollen wir haben. Und der Rest verschwimmt. Beispielgefällig hier.
In diesem Video gucken wir uns die 3 besten Trampoline für den Garten an. Alle Trampoline sind unten in der Videobeschreibung verlinkt.
Ich kaufe ein P. Aber egal, wie viele Trampoline er da vorstellt, ich will doch auf jeden Fall das von Platz 1 haben. Und ja, nach diesem Video will ich auch wirklich eins haben. Aber bleiben wir mal dabei. Dieser Trampolin-Afficionado stellt in seinem YouTube-Video ja 3 Gartentrampoline vor. Würde ich mich nur darauf verlassen, dann kenne ich ja am Ende nur eben diese 3 Gartentrampoline. Dabei gibt es ja auf dieser Welt so viele Gartentrampoline. Ich mag das Wort. Kultursoziologe Berli nimmt das Beispiel Musikcharts, auch ein Ranking. Wenn ich immer nur die Top 10 höre, dann ist mein Musikgeschmack ziemlich begrenzt. Lasse ich mich aber von Freunden oder Bekannten zum Beispiel inspirieren, dann habe ich viel mehr.
Weil das natürlich ja vielleicht auch zusätzliche Objekte mit in die Diskussion bringt, die sie sonst gar nicht kennenlernen würden. Nochmal zu den Musikcharts zurück, da werden natürlich vor allem aktuell verkaufte und deswegen auch verfügbare Dinge abgebildet. Wenn Sie jetzt mit jemandem reden, der sich mit dem Genre auskennt, das Ihnen gefällt, der kann Ihnen natürlich oder die kann Ihnen auch Sachen empfehlen, die aktuell nicht verkauft werden, ja, aber die vielleicht genau Ihr Ding sind.
Jetzt sollten wir die Listen aber nicht verteufeln. Natürlich sind sie immer ein guter Anhaltspunkt, um sich zu orientieren. Als Start vielleicht für eine tiefergehende Recherche. Und da habe ich mittlerweile übrigens rausgefunden, das beste Trampolin für den Garten ist... Verrate ich nicht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Lotto spielen, ein paar tausend Euro gewinnen, das kann jede, das kann jeder. Aber Lotto spielen und einen Flug ins All gewinnen, das muss man erstmal packen. Keisha Shahar, 44 Jahre alt, hat's geschafft. Sie kommt aus der Karibik, hat bei einer Lotterie mitgemacht und eben einen Weltraumflug gewonnen mit dem Unternehmen Virgin Galactic von US-Milliardär Richard Branson. Und ihre 17-jährige Tochter, die wird sie mitnehmen ins All. Gesamtwert dieser beiden Weltraumtickets 900.000 US-Dollar. Aber ist das für, sagen wir mal, 2 Hobbyastronautinnen eigentlich so easy, mal kurz ins Weltall zu fliegen aus medizinischer Sicht? Fragen wir nach bei Birgitta Ganse, Weltraummedizinerin. Sie lehrt und forscht an der Universität des Saarlands. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, hallo.
Ja, was glauben Sie, wird Keisha Spaß haben auf ihrem Flug?
Ach, bestimmt. Diese Flüge scheinen ja schon viel Spaß zu machen, ne? Das ist eine relativ kurze Sache. Man fliegt mal schnell ins All. Ungefähr 10 Minuten dauert so ein Flug und dann landet man auch schon wieder und man kann kurz Schwerelosigkeit erleben. Mhm. Es ist allerdings auch keine ungefährliche Geschichte, gerade mit dem Unternehmen, mit dem Keisha jetzt fliegen will, ist es sicherlich auch ein Risiko, denn gerade 2014 ist ein Raumschiff von diesem Unternehmen abgestürzt und einer der Piloten ist verstorben. Mhm. Und so viele Flüge hatten die jetzt noch nicht. Das heißt, Keisha muss sich schon darüber im Klaren sein, dass sie da auch so ein bisschen ein Versuchsobjekt ist.
Aber ansonsten Start, Landung, Schwerelosigkeit, das kann der menschliche Körper gut ab?
Tatsächlich ist ja vor kurzem Captain Kirk als 90-Jähriger mit einem anderen Unternehmen bei einem ähnlichen kurzen Flug sehr gut zurechtgekommen. Und so generell muss man sagen, diese kurzen Flüge machen wenig Probleme. Also die Schwerelosigkeit an sich für kurze Zeit macht vielleicht etwas Übelkeit. Vielleicht muss man mal erbrechen aufgrund des Mismatches von Informationen zwischen dem Auge und dem Innenohr. Also das ist so ein bisschen so, wie wenn man Achterbahn fährt. Da wird ja auch einigen Leuten übel. Aber im Grunde ist das nicht so wild.
Gibt es denn bei solchen Flügen vorher so einen medizinischen Check oder wie fit muss man sein?
Ja, so richtig vorgeschrieben ist das ja nicht. Also das macht so ein bisschen jede Firma selbst. Ich würde, wenn ich das Geld hätte für so einen Flug, dann würde ich beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt mich untersuchen lassen. Da gibt es nämlich so eine fliegerärztliche Untersuchungsstelle, die auch sich gut mit Astronauten auskennt, in Köln-Porz.
Mhm. Haben Keisha und die Tochter irgendeine Möglichkeit vorher, sich mal darauf vorzubereiten, zu trainieren für den Flug?
Ja, also wenn Sie trainieren möchten, dann können Sie zum Beispiel ganz pragmatisch Achterbahn fahren. Denn auf größeren Achterbahnen kann man ebenfalls ein paar Sekunden Schwerelosigkeit erleben und auch die Hyper-G-Phase, also diese starke Beschleunigung in einem Raumschiff, kann man da erleben. Das ist sogar relativ vergleichbar, nur die Zeiten sind natürlich länger, wenn Keisha wirklich ins All fliegt. Außerdem hat man nicht so einen schönen Blick auf die Erde.
Besser als Freefall Tower auf jeden Fall und das hoffen wir, dass es das nicht wird. Danke auf jeden Fall für die Ausführungen, Professor Birgitta Ganse, Weltraummedizinerin, lehrt und forscht an der Universität des Saarlands. Danke fürs Gespräch.
Vielen Dank. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.